Nur der hohe Priester, einmal im Jahr. Dieser heilige Name, der wurde in dieser griechischen Bibel wiedergegeben mit Kyrios, der Herr. So wie auch Luther in seiner Bibel das dort übersetzt. Der Herr. Und so wird es bis heute auch in der Synagoge vorgelesen. Wenn dieser Name kommt, sagt an dieser Stelle der Verleser Adonai. Das heißt, mein Herr. Der Name wird nicht ausgesprochen, sondern er ersetzt ihn durch dieses Wort, mein Herr. Und das ist das, was Paulus in seinen frühen Briefen schreibt. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Darum ist das Christentum eine Religion des Bekenntnisses, des Credos, oder sagen wir es noch deutlicher, des Dogmas. Alles für viele Leute heute Schimpfworte. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist Gott. Wer das nur sagt und ihm nicht nachfolgt, der ist ein schlechter Christ. Aber nicht das Gutsein und das Schlechtsein ist entscheidend, sondern erstmal, ob man überhaupt ein Christ ist. Und Christ ist man nicht durchs Gutsein. Es gibt schlechte Christen und es gibt gute Nichtchristen. Das ist nicht der Punkt. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr, Jesus Christus ist Gott. Wie kann aber das nun gesagt werden? Also diese Erfahrung, dass hier ein Mensch ist, der sich ganz auf Gott bezieht, ganz von seinem Vater herkommt, sich aber nicht einfach in eine Reihe mit uns stellt, sondern vom und mit dem Vater zu uns kommt. Und er spricht zugleich noch von dem Beistand, vom Tröster, einem Zweiten, der auch in dieser Weise vom Vater kommt. Und darüber denken die Christen in diesen ersten Jahrhunderten nach und kommen dann zu dieser Klärung, zu dieser Bestimmung, die wir dann sagen, der dreieine Gott. Und zwar zunächst einmal, so hat sich Gott uns gezeigt. Der Vater schickt uns den Sohn und der Vater und der Sohn schicken uns den Geist. Das ist das, was erst einmal begegnet. Und jetzt ist die Frage, wäre das unser Heil und unsere Hilfe, wenn das wieder nur eine Gesendete wären, nur Geschöpfe, nur Geschenke Gottes und nicht Gott selber? Das ist genau der entscheidende Punkt, dass Gott nicht einfach jemand ist, der für unser Heil sorgt, sondern der unser Heil ist. Und darum kann Jesus zu seinen Aposteln sagen, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Er hat nicht gesagt, schaut mich an, so ähnlich sieht mein Vater auch aus. Nein, er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das geht nur, das kann nur stimmen, das kann nur wahr sein, wenn zugleich gilt, was auch im Neuen Testament steht, dass Gott unsichtbar ist, dass ihn niemand gesehen hat und niemand sehen wird, weil sein Gesicht der Sohn ist. Der Sohn ist nicht das Ebenbild Gottes. Gott sieht nicht aus. Er ist das Gesicht Gottes. Sein Blick, sein Herz, seine Liebe, wie wir gehört haben. Das nannten die griechischen Theologen ökonomische Trinität. Ökonomisch klingt für uns merkwürdig, weil wir das so mit der Wirtschaft verbinden. Wörtlich heißt das hausgesetzlich. Das heißt, das ist die Arbeit, die andere, den Gott sich mit seiner Schöpfung macht. Wir sind sein Haus. Und in dieser Sorge für uns zeigt er sich als der sendende Vater, als der gesendete Sohn und als der, in dem wir diesen Sohn empfangen können. Und ein Grundsatz heißt hier, so hat es Paterana formuliert, diese ökonomische Trinität, diese heilsgeschichtliche Geschehen ist Gott selbst. Wenn Gott nicht so wäre, dreieinig, wäre er in diesen Sendungen nicht erschienen. Wir hätten es mit anderen zu tun, mit Gott Erfüllten, aber nicht mit Gott selbst. Das war der eigentliche Zugang, also das Nachdenken der Menschen, was ist uns in diesem Mann Jesus von Nazareth geschenkt worden. Wenn man das jetzt so in dieser Weise gesehen hat, vorher wäre da niemand drauf gekommen, kann man jetzt auch noch mal nachdenken, gibt es nicht Gründe, wo wir auch mit der Vernunft das schon verstehen können? So wie die Kirchenväter gesagt haben, wenn wir glauben, können wir auch versuchen zu verstehen, nicht zu begreifen. Das ist nicht nötig. Ich begreife mich selber nicht, ich begreife meine Frau nicht. Warum soll ich Gott begreifen können? Das ist nicht der Punkt. Aber verstehen könnte man jemanden in seiner Unbegreiflichkeit. Und da können wir doch mal versuchen, darüber nachzudenken. Und dazu lade ich Sie ein, weil wir heute nämlich in einer ganz besonderen heilsgeschichtlichen Situation leben. In der Neuzeit hat kaum jemand unter den Christen, einige wenige schon, aber sonst kaum, über die Dreieinigkeit nachgedacht. Pater Rahner pflegte zu sagen, wenn sich herausstellt, dass die Trinität falsch ist, müsste man nicht viel wegwerfen aus den theologischen Bibliotheken. Das ist ein Jammer, dass dieser zentrale Gedanke unseres Glaubens uns so fremd ist, dass wir da einen großen Bogen darum machen. Versuchen wir uns dem doch anzunähern. Für die alten Griechen, die wussten nichts von Schöpfung. Die haben gemeint, die Welt ist ewig und schon immer da gewesen. Und die Gottheit ist nur dafür da, um diese Vielfalt und die Fülle der Dinge zu einen, in eins zusammenzuführen. Wenn man aber glauben darf, dass Gott die Welt und alles aus nichts geschaffen hat, dann ist er nicht bloß der Grund der Einheit des Vielen, sondern dann muss er auch Grund der Vielheit des Vielen sein. Vielheit ist nichts Schlechtes. Sie werden sagen, das ist zu philosophisch, was soll das? Fassen wir es anders an. Was ist denn das Höchste, was ein Geist- und Freiheitswesen tun kann? Ich behaupte, zu lieben. Nun haben die alten Metaphysiker und Theologen gesagt, Gott liebt sich selber und das ist in dem Fall auch gar nicht unanständig, weil er höchst liebenswürdig ist. Aber ist denn der Kern der Liebe, ist denn die Spitze der Liebe Selbstliebe? Stimmt das? Ich möchte Ihnen zwei Spitzenbestimmungen von Liebe nennen. Die eine ist so etwas ästhetisch erst einmal. Da heißt Liebe sagen in der Spitze, ich bin ganz entzückt von dir, ich bin ganz hingerissen, ich bin ganz weg. Und was sollen wir nun zu jemand sagen, der sich vor den Spiegel stellt und von sich selbst ganz hingerissen und weg ist? Auch wenn es ein hübsches Mädchen ist. Ich finde das eher ein bisschen komisch dann. Man ist von anderen Leuten entzückt, nicht von sich selber. Wahrscheinlich kennen wir alle Leute, die auch von sich selber entzückt sind. Aber das ist nicht der beste Zug an ihnen. Also ästhetisch entzückt sein von, aber nicht von sich. Und ethisch, da ist die Spitze von Liebe, Leben und Sterben für jemand. Wobei wahrscheinlich das Leben für jemand schwerer ist als das Sterben, denn das dauert länger. Aber beides zusammen als die Spitze. Und wenn jetzt hier jemand sagt, ich lebe und sterbe für mich, dann finde ich das schon nicht mehr komisch, sondern tragisch. Und darum meine ich, ist Selbstliebe eher was Tragikomisches.